5 Minuten warten, weil vielleicht noch jemand kommt, oder gehen wir davon aus, dass jetzt hier nur noch die Harten der Harten sitzen? Ja, okay, wenn keiner mehr kommt, fangen wir einfach an. Kann man sehen, weil ich sehe nur die Hälfte des Bildschirms hier festgestellt. Frage: Beim CLT war noch keiner da, weil diesen gleichen Vortrag habe ich im März auf dem CLT gehalten. Aber da war der Interpreter noch nicht so weit, wie er jetzt ist. Also ich erzähle ein bisschen was Neues. Ansatzweise. Okay. Fangen wir einfach mal an. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich gehe davon aus, jetzt sitzen hier die Harten der Harten, die um 17 Uhr sich unbedingt noch einen Vortrag antun müssten und die jetzt deswegen da geblieben sind, damit sie dieses Thema sehen können, und dann sind wir eigentlich in einer guten Gemeinschaft hier. Dann hoffe ich, dass wir alle aufmerksam sind. Zu meiner Person: Ich bin Uwe Berger, bin auch im richtigen Leben, ich will jetzt nicht sagen, komischer Freizeithacker, sondern richtiger Softwareentwickler für PPS-Systeme. Kann jemand was mit dem Begriff PPS-Systeme anfangen? Begriff aus dem Studium, wenn man Fertigungsprozessgestaltung oder Maschinenbautechnologie studiert, Produktionsplanung und Steuerung nennt sich das. Man muss sich also darunter vorstellen, irgendjemand kauft eine Druckmaschine. Ich arbeite beim größten deutschen Druckmaschinenhersteller in Brandenburg im Zweigwerk. Kauft eine Druckmaschine, dann werden die Teile ausgerechnet, die da in diese Druckmaschine reinpassen, also Stücklistenabsetzung. Dann müssen Aufträge gemacht werden, Termine gemacht werden, wann welches Teil wo für fertig wird eingebaut. Und das nennt man alles PPS-Systeme. Das geht dann bis runter zu Logistiksystemen, also führerlose Transportsysteme, Hochregallager und somit Software schreibt. Linux mache ich ungefähr seit 1995. Daran merkt man auch, ich bin schon ein bisschen älter. Auch wenn man es nicht immer so ansieht mehr. Und in der Freizeit mache ich genau das Gleiche, was ich auch im Beruf mache. Plus der Hardware. Also man hat mir noch nicht erlaubt, an irgendeiner Hochregallagerstellung bei mir in der Firma rumzulöten, aber zu Hause mache ich dann mein eigenes Zeug mit so einem Boards da, oder ich habe hier noch eine ganze Kiste voll. Okay, das vielleicht zu meiner Person. Ich bin Mitbegründer der Brandenburger Linux User Group. Das ist einer der Ausrichter dieses heutigen Tages hier. Und ich bin auch einer der Mitorganisatoren dieses Tages hier an sich. Ich war jetzt mal so schlecht gewesen und habe schon mal den neuen Blit da oben an dieser Folie mit rangeschrieben. Am 3.11.2012 wird der nächste Blit stattfinden. Das haben wir ja schon, sage ich mal, zu 70% oder zu 80% beschlossen. Vorhin, draußen. Okay, was erzähle ich? Warum ein weiterer Basic-Interpreter? Also in der Folie stand es nicht, aber im Vortragsprogramm stand dran, als Untertitel der 1001. Basic-Interpreter. Warum überhaupt? Darauf gehe ich ein bisschen ein. Dann erzähle ich ein bisschen was über Theorie. Allerdings, ich bin kein ausgebildeter Informatiker. Ich erzähle es dann so, wie ich es verstanden habe, über Compiler und Interpreterbau. Also so ein paar Begriffe, die man verstehen muss oder die man verstehen sollte, wenn man sich an so ein Thema ranwagt. Ja, und dann erzähle ich ein bisschen was über diesen Basic-Interpreter, der unter anderem auch auf solcher Hardware läuft. Notebook, da. Also darüber erzählen. Falls Basic keiner kennt, das ist das Zeugs mit den Zahlen davor und komische Befehlen wie Print und for next schleifen und GoSub und Return und wie gesagt, auf so einer Hardware läuft das zum Beispiel. Ich habe die auch jetzt gerade hier angeschlossen. Ich habe noch, kommt nachher auch noch ein Bild, auch noch auf anderen Hardware-Plattformen läuft dieser Basic-Interpreter. Dieses Bild habe ich jetzt mal reingenommen. Also wenn man sich jetzt dieses Board hier anguckt, das ist eigentlich, also eigentlich der eigentliche Mikrocontroller ist nur ein Schaltkreis auf dem Board da vorne, also dazwischen. Früher sahen die Dinger so aus. Also der da ist eigentlich schon leistungsfähiger als das da, was da oben ist. Also wer das noch kennt, sieht man auch gleich meine Herkunft. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Das sind beides zwei Heimcomputer, zumindest der linke, wie sie damals üblich waren, so TTL-Kleber mit ganz vielen Schaltkreisen. Der linke ist ungefähr so mal so groß. Und der rechte, das ist ein LC8, achso, der heißt Z1013, falls irgendjemand was mit den Begriffen anfangen kann. Der hatte ein 8080 als CPU mit 4 MHz getaktet und 1 Kilobyte Speicher konnte man, glaube ich, aufrüsten und dann die 16 Kilobyte Speicher hatte der ja, wie auch immer. Und das ist ein LC80, den musste man, da musste man den Hexcode noch so reintippeln. Aber so sahen die früher diese Rechner aus und heute könnte man das auf diese Größe minimieren. Okay. Warum? Warum ein neuer, der 1001. Basic-Interpreter? Ich beschäftige mich in meiner Freizeit auch mit so einer komischen Hardware, so einem Mikrocontroller, hauptsächlich von Atmel. Und wer vorhin vielleicht bei diesem Workshop war, bei diesem Arduino-Workshop, wo das mit dem Force ging, die haben die gleiche Schiene gemacht. Ne? Also normalerweise muss man ja, wenn man Programme schreibt für so ein Arduino oder für andere Mikrocontroller-Boards, den C-Code schreiben, kompilieren, flashen, ausprobieren, sich ärgern, dass es nicht geht, wieder neu, alles von vorne. Ne? Und ich habe eine Möglichkeit gesucht, genauso wie die Force-Leute dort auch in ihrem Workshop, auf dem Mikrocontroller selber Programme zu schreiben, also die man nicht kompilieren muss und ablaufen lassen können. Ja, und dazu kommt eben halt, die Ressourcen auf so ein Mikrocontroller-System sind nicht besonders groß. Also das Ding, was da zum Beispiel gerade drin ist, das ist ein Atmel 32.8, der hat 32 Kilobyte Programmspeicher und 2 Kilobyte dynamischen RAM, also SRAM, den man für Variablen benutzen kann. Und ja, was man so braucht. Also es ist nicht allzu viel. Also das ist dann schon irgendwo eine Herausforderung, dafür einen Interpreter zu schreiben und das Ding dann auch noch zum Laufen zu kriegen. Ja, dann habe ich natürlich auch noch was gesucht. Sollte gleich noch weiter dabei sein. Konfigurierbar und dann irgendwann kam dann auch die Herausforderung oder die Idee, okay, dann auch noch hardwareunabhängig. Also dieser gleiche Basic-Interpreter läuft auch unter Linux. Ich habe es auch unter Windows und mit MinGB zum Laufen gekriegt. Und ja, Basic war einfach nur gewesen, kennt jeder. Ich hätte auch was anderes nehmen können. Und nach einem halben Jahr, also um deine Frage zu beantworten, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen damit, habe es jetzt aber auch langsam wieder aufgegeben, weil irgendwann wird es dann doch wieder langweilig. Also seit einem Vierteljahr mache ich nichts mehr dran an dem Ding. Aber irgendwann nach einem halben Jahr, nachdem ich da dann angefangen hatte, um irgendwas zu machen, ich hatte dann schon relativ schnell das Ziel erreicht, was ich eigentlich wollte. Und dann war es bloß noch eine akademische Herausforderung, wirklich mal in die Hintergründe sich anzugucken, das intern ein bisschen performanter zu machen, vielleicht noch ein paar interessante Algorithmen reinzubringen. Und dann war es im Prinzip die akademische Herausforderung. Okay, jetzt stellt man natürlich die Frage, also es gibt natürlich auch den 1000. und den 999. Basic-Interpreter, also das ist natürlich nicht der erste, und auf solchen Plattformen gibt es auch einige Projekte, die Links dazu habe ich oben mal aufgelistet, zumindest die beiden bekanntesten, das ist einmal der Chip-Basic von Joachim Wolfram heißt der, glaube ich, und Basic Beetle, wie die Jungs heißen, weiß ich nicht, das sind mehrere. Das sind aber abgeschlossene Basic-Computer, so wie es früher die Heimcomputer waren. Ne? Man hat sie angeschaltet, hat seine Basic-Shell gehabt, in Anführungsstrichen, und konnte nichts weiter machen mit dem Ding. Ja, also das waren abgeschlossene Dinger. Und dazu kommt noch, da habe ich das Fenster, ich habe jetzt schon meine, die Dinger sind vollständig in Assembler geschrieben. Also man kann sie schlecht erweitern, man kann sie auch schlecht portieren bei Assembler, Maschinensprache. Wenn ich jetzt auf einen anderen Typ von Mikrocontroller gehe, dann funktioniert das nicht. Okay. Was gab es noch? Kennt jemand den Herrn Adam Duncan? Der ist berühmt dafür, Dinge zu schreiben, die sehr wenig Ressourcen zu brauchen. Also er hat zum Beispiel einen IP-Stack geschrieben, der auch auf so einen Mikrocontrollern läuft und extrem wenig Ressourcen braucht. Und er hatte dann mal irgendwann auch einen Basic-Interpreter geschrieben, also so ein Rudiment, das sind zwei Quelltextdateien, die ich als Codebasis benutzt habe. Aber mittlerweile sieht er nicht mehr so aus, wie er bei ihm aussah. Und letztens habe ich auch mal gefunden, die gleiche Codebasis wird auch im CADK-Projekt benutzt. Die haben auch einen Basic-Interpreter für ihr, kennt das jemand, CADK? Das ist so ein Toolkit für Canon-Kameras. Man muss nicht die Canon-Software nehmen, man kann auch freie Software auf so einer Canon-Kamera. Also läuft auf fast jeder Canon-Kamera CHDK. Und die haben auch einen Basic-Interpreter für sich entdeckt und haben die gleiche Codebasis benutzt wie ich auch. Okay, etwas Theorie. Also wenn ihr Fragen habt, gleich stellen. Wenn ich zu langweilig bin, gleich sagen. Und wenn ihr alle eingeschlafen seid, dann gehe ich langsam raus. Ja, also. Okay, Compiler und Interpreter. Ich muss immer nach hinten gucken, weil ich sehe irgendwie ja, zwei Drittel von dem Bildschirm, der da oben ist. Interpreter. Wer hat sich eigentlich schon mal mit dieser Materie beschäftigt? Interpreter, Compiler. Stimmt, hat man letztens schon drüber geredet. Wann schreibst du deinen Emulator? Wolltest du einen Emulator schreiben? Ah, du wolltest Compiler schreiben. Ja, okay. Interpreter ist im Prinzip analysiert, also ein Stückchen Programm, was einen Quelltext analysiert und direkt zur Laufzeit ausführt. Also er liest eine Zeile, sage ich einfach mal, dieser Interpreter, und führt diese Zeile sofort aus, ohne Zwischencode, ohne was vorher zu übersetzen, und ja, liest, führt aus. Kommen wir gleich ein bisschen detaillierter nachher noch dazu. Und das Quelltextprogramm, oder das Programm an sich, also nicht nur der Quelltext, das Programm an sich liegt in einer lesbaren Form, also bei einem Basic-Interpreter in der Form eines Basic-Programms vor. Im Gegensatz dazu der Compiler. Dort findet zuerst auch ein Interpreterlauf statt, sage ich mal, aber er führt dieses Programm nicht sofort aus, sondern übersetzt es erstmal in ein Äquivalent, in eine Zielsprache, in der Regel eine Maschinensprache, also eine maschinennahe Sprache. Und dann irgendwann asynchron, wenn dann ich da auf meiner Shell irgendwas eingebe, jetzt startet das Programm, dann wird es erst ausgeführt. Ja, also erst die Übersetzung, es wird die Zielsprache generiert oder das Zielprogramm, das Programm in der Zielsprache generiert, und dann kann man es irgendwann ausführen. Genau, da steht es auch, die Quellsprache ist meistens in einer lesbaren Form. C soll auch lesbar sein, habe ich gehört. Und die Zielsprache ist dann meistens der direkt ausführbare Code. Genau, und erfolgt das im Grunde dann irgendwann später. So, ich habe es jetzt hier versucht, mal in einer Grafik ein bisschen deutlicher zu machen. Wenn es euch langweilt, sagt es gleich. Sieht man das Ding hier? Ja. Aber da sieht man es nicht, also das ist auch egal. Gut. Beziehungsweise ich habe noch drüben gestellt, wie das gesehen sind. Oben ist der Quelltext. Hier ein Pfeil. Da, genau. Der Quelltext, das ist bei beiden, bei Interpretern und Compilern die Ausgangsbasis, der Quelltext. Es findet eine Quelltextanalyse statt, unterteilt sich in eine, jetzt kommen die von mir gelernten, ich als Nicht-Informatiker musste jetzt diese Begriffe mal lernen. Lexikalische Analyse, syntaktische Analyse, semantische Analyse. Also es wird geguckt, was sind da für Worte in diesem Quelltext drin. Das ist die lexikalische Analyse. Aus diesen Worten werden sogenannte Token generiert, die dann später im Programmtext oder in den weiteren Laufen eine Rolle spielen. Erkläre ich vielleicht nachher auch noch, glaube ich, in ein, zwei Folien. So, dann werden diese Worte zu Sätzen zusammengefasst. Das ist die syntaktische Analyse. Das sind dann die Sätze, also bestimmte Worte bedingen nur noch bestimmte Worte dahinter. Also nach einem Printbefehl kann ich nur noch eine Variable schreiben oder ein String schreiben oder was auch immer. Das ist die syntaktische Analyse. Und die semantische Analyse setzt es nochmal oben drauf und überprüft dann diesen ganzen Satz, den er da irgendwie versucht hat zu analysieren und zu erkennen. So, und beim Interpreter geht dann dieser Fall sofort dahin. Er macht es übrigens zeilenweise und führt diese Zeile dann sofort aus. Oder er hat schon ein sinnvolles Stückchen Satz erkannt, dann wird das sofort ausgeführt und dann wird weitergelesen. Ja, das ist der Interpreter. Und beim Compiler geht es halt weiter dann nach unten. Es erfolgt die Sprachsynthese, das ist im Prinzip diese Übersetzung in eine maschinennahe Sprache meistens. Und dann kommen noch beim Übersetzungsvorgang irgendwelche Libraries dazu. Der Binder bindet alles zusammen und linkt dann noch irgendwelche vorkompilierten Libraries dazu. Und dann irgendwann, wenn der Programmierer meint, sein Programm ausführen zu müssen, dann irgendwann, deswegen jetzt hier auch gestrichelt, das ist nicht in einem Lauf im Prinzip, kann man das Programm ausführen. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Ich habe es jetzt mit Sicherheit nicht vorlesungsreif für eine Hochschulvorlesung erklärt, aber ich hoffe, wird es ein bisschen deutlicher. Das ist so der Unterschied zwischen Compiler und Interpreter. Frage dazu? Sprachlos. So, und dann gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Vorteile eines Interpreters. Ja, das Quelltextprogramm ist natürlich plattformunabhängig. Wenn ich einen Basic-Interpreter für Linux habe, einen Basic-Interpreter für Windows habe, einen Basic-Interpreter für macOS, für BST und was weiß ich noch alles, was es da gibt, dann brauche ich nur dieses Basic-Programm, kann es starten und es funktioniert. Wenn es der gleiche Basic-Dialekt ist, sage ich mal. Also ich brauche eigentlich nur einen plattformspezifischen Interpreter, aber das eigentliche Basic-Programm ist plattformunabhängig. Ja, der zweite Anstrich ist mehr so für die Entwicklungsphase. Es macht sich natürlich einfacher bei Fehlersuche, wenn man gleich in den Quelltext reingucken kann oder der Debugger dann gleich dann in diesen Quelltext. Und ich muss nicht immer, wenn ich dann einen Fehler gefunden habe, wieder neu übersetzen und machen und tun, und es wird auch das nur ausgeführt, was der Interpreter meint und was auch wirklich da drin steht im Quelltext. Beim C ist man sich ja immer nicht ganz so sicher, was da noch komisches Zeug passiert und noch mit reinkompiliert wird oder wegoptimiert wird, gibt es ja auch. Ja, Nachteile hat die ganze Geschichte natürlich auch. Dadurch, dass jetzt der Quelltext während der Laufzeit analysiert werden muss, ist natürlich die Ausführungsgeschwindigkeit sehr gering oder geringer gegenüber dem Interpreter, dem Compiler. Und man muss sich das auch vor Augen führen, bei Schleifen zum Beispiel. Ja, also eine For-Next-Schleife, es wird dann halt wieder zurückgesprungen und dann fängt er wieder von vorne das For-Next zu interpretieren. Ja, weil er weiß ja nicht, dass das eine Schleife ist, sondern er weiß nur, aha, ja, jetzt muss ich wieder zurückspringen in die Zeile und dann fängt er wieder an zu interpretieren. Dann kann es sein, wenn die Schleife von 1 bis 1000 geht, dann interpretiert er diese Zeile 1000 Mal, die dazwischen ist vielleicht oder so. Ja. Okay, Compiler. Haben auch Vorteile, sonst würde man sie ja nicht benutzen. Sehr hohe Ausführungsgeschwindigkeiten sind im Prinzip jetzt genau die Gegensätze, weil eben halt diese Zielsprache, diese Sprachsynthese eben maschinennah ist. Und dieses ganze zeitaufwendige Quellcode-Analyse, also was ich jetzt gerade für einen Interpreter erzählt hatte, fällt weg. Das fällt, oder andersrum, es fällt nur ein einziges Mal an, und zwar während des Übersetzungsvorgangs. Und damit ist natürlich diese ganze Geschichte viel, viel schneller als ein Interpreter. Und ja, man kann auch plattformspezifisch, also einige Compiler sind auch so geschrieben, dass die plattformspezifische Optimierungsmöglichkeiten drin haben. Ich könnte mir mal vorstellen, dass C für macOS oder sowas, da ja macOS so und so nur auf einer Hardware läuft, dass da noch ein paar Optimierungen drin sind. Das kann man alles in den Compiler und in die Libraries reinbauen. Und Nachteile, das sind jetzt natürlich die Vorteile des Interpreters. Ich brauche für jede Plattform einen eigenen Compiler und auch eine eigene Toolchain und also Werkzeugkasten, Debugger, Bildmotiv, was es da wieder dazu gibt. Und ja, so ungefähr sind die Vor- und Nachteile. Frage bis hierher. So, jetzt gibt es natürlich auch noch ein Leben zwischen Compilern und Interpreter. Also das ist bis jetzt noch alles Theorie, ja. Aber vielleicht ist es mal interessant, sowas ein bisschen komprimiert mal anzuhören. Es gibt JIT-Compiler, also Just-in-Time-Compiler zum Beispiel, die so ein Switcher sind zwischen Compiler und Interpreter. Da wird der Programmcode im Prinzip einmal, bevor das Programm startet, in einen Maschinencode übersetzt und dann ausgeführt, gleich ausgeführt. Also nicht asynchron wie so bei so einem kompilierten Programm, sondern einmal übersetzt und dann wird es ausgeführt. Ist natürlich schneller. Ja, warum es JIT-Compiler gibt, weiß ich nicht. Ja, damit sie schneller sind, klar. Und damit der Quelltext auch lesbar ist. Diesen Maschinencode kriegt man dann auch nie zu Gesicht, sondern er wird eben halt sofort ausgeführt. Byte-Compiler, also virtuelle Maschinen im Prinzip, Java als Beispiel, da wird im Prinzip der Quelltext in einen plattformunabhängigen Zwischencode übersetzt, im Fall von Java, jedenfalls so ein Java-Dings da, so Bytecode nennt sich das da, und kann dann plattformunabhängig mit der plattformspezifischen virtuellen Maschine oder mit dem virtuellen plattformspezifischen Interpreter ausgeführt werden. Diesen Bytecode kann man dann aber auch nicht mehr lesen. Also ich glaube, wenn man so ein Java-Programm, so ein übersetztes, vorkompiliertes Java-Programm, kann man auch nicht mehr lesen. Gut, wenn man ganz, ganz viel Hintergrundwissen sich noch aneignen möchte, gibt es ganz, ganz viel Standardliteratur der Informatik, also so Compiler- und Interpreterbau ist so das Beliebteste, was man so als theoretischer Informatiker oder wahrscheinlich auch als technischer Informatiker so an der Hochschule lernen kann und ist auch wirklich interessant, muss ich jetzt sagen, nach diesem einem Jahr. Dann Stichwort Syntaxbeschreibung. Bevor man eine eigene Sprache kreiert, oder ich habe das dann im Nachhinein auch für diesen Basic-Interpreter gemacht, weil das einige Dinge dann aufgezeigt hat, die man einfach vergessen hat beim Implementieren, habe ich mich dann gefragt, naja, warum lässt er jetzt bei der Print-Anweisung nicht noch diesen und diesen Fall zu? Und das merkt man erst, wenn man dann wirklich so eine Syntaxbeschreibung mal auf theoretischer Ebene macht. Stichwort Backus-Naur-Form oder es gibt auch eine erweiterte Backus-Naur-Form. Da sieht man das dann wunderherrlich, was man eigentlich noch vergessen hat in seinem ganzen Syntax. Dann gibt es natürlich Werkzeuge zur Code-Generierung, Lex, Flex, Yak. Und, das habe ich gelernt, ich dachte, sowas gibt es schon immer, aber gibt es gar nicht. Es gibt kein Werkzeug, mit dem man automatisch einen Compiler generieren kann. Also man kann nur wie habe ich das in meinem Bild genannt, diese Syntaxanalyse, die kann man automatisieren mit Lex, Flex, Yak, Bison. Aber diese Sprachsynthese, da gibt es noch keine Tools, mit denen man das automatisch machen kann. Ja, also die Übersetzung von den Token, die man da generiert hat aus der syntaktischen Analyse, die Sprachsynthese, ist erst zurzeit Stand der Forschung, habe ich gelernt. Bei Wikipedia ist gewesen. Willi will es wissen. Ja, okay, Fragen? Basic noch eine Folie, falls keiner weiß, was Basic ist. Beginners, All-Purpose, Symbolik, Interaction, Code. Wusste ich gar nicht vorher, dass es so ein komplizierter Name war. Habe ich auch bei Willi will es wissen gesehen. Jetzt kommt so ein Begriff imperative Programmiersprache. Es gibt auch deklarative Programmiersprachen. Imperativ heißt, die Berechnung wird durch eine Folge von Anweisungen gemacht und deklarativ, musste ich lange überlegen, habe aber immer noch kein Beispiel gefunden dafür, da beschreibt man nur das Problem und dann wird daraus was gebastelt. Ich nehme mal an, dass diese KI-Sprachen zum Beispiel deklarative Programmiersprachen sind. Aber egal. Es ist eine imperative, so wie fast jede andere Programmiersprache auch. Wurde erfunden ein Jahr, bevor ich auf die Welt kam, von zwei Amerikanern und die haben diese beiden Vorsätze gehabt, als sie diese Programmiersprache gemacht haben. Das waren beides Informatikprofessoren und wollten, Nicht-Informatikern auch das Programmieren lernen oder beibringen. Und deswegen haben sie diese Grundsätze dort aufgestellt, Programmieren ohne Lernen, ohne jegliche Vorkenntnisse. Also es ist vollkommen egal, was da für eine CPU drin ist, wie viel Speicher und was das für Speicher ist. Die wollten irgendwas haben, wo man eben halt nicht auf diese Hardware-Spezifika eingehen muss. Ja, also wenn ich eine Printanweisung mache, dann ist es vollkommen egal, ob es ein Drucker ist, ob es ein Bildschirm ist oder keine Ahnung, was es ist, wo man noch was ausgeben kann, zum Beispiel. Ja? Das war der ein großer Vorsatz. Es gibt ein interessantes Buch, habe ich hinten auch als Linkliste drin. Pioniere des Programmierens. Da sind uns auch unter anderem ein Interview mit einem von den beiden, ich weiß jetzt gar nicht welchen von den beiden, drin, wo er mal so ein bisschen erzählt hat, wie das damals war, vor 50 Jahren ablief, als wir diese Sprache dort kreiert haben. Okay, das war jetzt der theoretische Teil. Wie viel haben wir dafür schon jetzt verbraucht? Eine halbe Stunde. Aber ich habe mir extra den letzten Vortragsplatz ausgesucht. Hatte mir die Freiheit genommen, weil ich auch das Programm gemacht habe. Frage bis hierher. Ansonsten werden wir mal jetzt ein bisschen konkreter und gehen mal auf diesen Basic-Interpreter da ein. Also der ist vollständig in C geschrieben. Eigentlich auch wieder Blödsinn, aber naja, doch, C ist schon okay. Und jetzt kommt eine Geschichte, die für mich damals auch wichtig war. Er ist sehr einfach in eigene Applikationen integrierbar. Kann sich jemand darunter was vorstellen, was ich damit meine? Ja, also wenn man also ein Programm schreibt, dann kommen dann nach einem halben Jahr drei Leute und haben gesagt, warum hast du das jetzt nicht implementiert, das nicht implementiert und das nicht implementiert? So, und jetzt setze ich mich dann wieder hin und fange neu an zu schreiben. Aber es ist doch viel interessanter, wenn man sagen kann, okay, ich habe da eine Schnittstelle, schreib sie doch selber in Basic, was du da jetzt noch für Zusatzfunktionen haben möchtest. Ja? Und deswegen in eigene Applikation integrierbar. Wer kriegt da was hin? Der kann dann auch ringsrum was anderes noch haben um diese Applikation. Und wenn er in diesem Programm noch eben halt neue Funktionalität haben will, dann soll er es sich halt als Basic-Programm selber schreiben. Die Mechanismen dazu sind da mit drin. Habe ich versucht mit zu integrieren. Komme ich dann ja auch drauf, was das zum Beispiel ist. Gut. Es gibt so eine Abstraktionsschicht, komme ich ja auch nochmal drauf, was ich damit meine. Modular und verständlich aufbau, leicht erweiterbar. Wichtig eben halt, auch unter 16 Kilobyte Programmspeicher und 1 Kilobyte RAM, wenn man ein paar Optionen wegnimmt, läuft das Zeug auch noch. Der Sprachumfang ist mit dem Tiny Basic vergleichbar. Tiny Basic war so nicht das, was die beiden Entwickler da, die beiden Amerikaner entwickelt haben, aber es gab dann ganz, ganz viele Firmen, die dann ihren eigenen Basic-Dialekt rausbrachten. Und Tiny Basic war also so vor 40 Jahren so das OnePlus Ultra. Zumindest zeitweise. Startet noch ganz unten. Ah ja, okay. Gut, kommen wir zum Sprachumfang. Frage ist hier, aber ihr meldet es, oder? Ja. Was ist da alles implementiert? Variablen und eindimensionale Felder. Felder waren zum Beispiel nicht in der Codebasis drin, sondern er kannte nur Variablen, der Adam Dankel, sein Interpreter. Gut, Dezimal, Dual, Hexadezimal, Zahlenformate, also wenn man sich mit Mikrocontrollern beschäftigt, dann ist es blöd, immer sich alles in Dezimal auszugeben, weil das sind keine Bits und Bytes, also deswegen Hexadezimal und Dual ist dann schon schicker, weil dann sieht man, welches Port wann geschaltet ist oder welcher Eingang gerade ein Signal hat. Deswegen war es eins der ersten Dinge, die ich da gemacht habe, Hexadezimal und Dual Zahlen zumindest auszugeben. Okay, arithmetische Bit- und Vergleichsoperatoren, Bit-Operatoren habe ich auch extra gemacht, neben so einen Geschichten, um einzelne Bits zu setzen in Byte. Dann das übliche for next, erweitert von mir mit down-to und step. Down-to, kann sich jemand irgendwas drunter vorstellen? Also normalerweise ist eine for next Schleife von aufwärts und down-to geht abwärts und step kann man dann eben halt auch noch die Schrittweite angeben. Das war im Original nicht. Ifs and else, ist klar. Go-to, Bosa, das steht unten noch. Das übliche Input gab es in der Vorlage auch nicht und das, was jetzt alles hier kommt, war in der Vorlage auch nicht. Data Read Restore. Kennt überhaupt jemand Basic? Kann sich jemand unter Data Read und Restore was vorstellen? Das sind diese riesen Zahlenanweisungen in diesen tollen Basic-Spielen vor 30 Jahren, wo dann damit Grafiken zum Beispiel generiert wurden. Das sind so, ja, so Konstantenfelder, sag ich mal, die man mit Data deklariert. Das ist eine Folge von Zahlen oder Strings. Mit Read liest man sie aus und mit Restore geht man wieder an die erste Data-Anweisung, an die erste Stelle. Das ist Tochter, die Dristor. Gut, dann habe ich irgendwann nochmal aus Spaß, das war dann schon Spaß gewesen, weil ich es dann eigentlich auch nicht mehr brauchte. Data Restore brauchte ich eigentlich auch nicht mehr. Stringverarbeitung mit reingenommen, wobei die dann schon langsam an ihre Grenzen stoßen. Je größer die Strings werden, desto weniger ist der Speicher. Diverse weitere Funktionen auf ein paar Spezialitäten komme ich hinten dann noch. Und irgendwann hat es mich genervt, wenn ich BASIC-Programme schreibe, dann mir mal die Zeilennummer vorschreiben musste. Und dann dachte ich mir, Microsoft kann das, dann kann ich das auch. Und habe den jetzt so aufgeschlaut, dass man nicht unbedingt eine Zeilennummerierung davor schreiben muss. Also man kann es gemischt machen, man kann nur alles mit Zeilen machen, man kann Zeilen und ohne Zeilennummern schreiben und man kann auch ein Programm vollkommen ohne Zeilennummern schreiben. Bei GoTo und GoSAP muss man natürlich dann die Labels wieder anlegen. Aber ja.
Ich habe eine kurze Frage, wenn bei GoTo die Variablen setzen oder den Sprint, oder muss dann das mit Zeilennummern?
Im Standard-Basic geht das nicht, aber mein Interpreter kann das selbstverständlich. Ich kann die Sprungadresse kann ich ausrechnen lassen. Damit kann man ganz tolle Programmkonstrukte machen. Man kann zum Beispiel eine Case-Schleife simulieren, also so ein Switch-Case zum Beispiel simulieren, wenn man die Sprungadresse berechnen kann. Ja, und deswegen habe ich es dann auch irgendwann mal reingenommen. Ja, also man kann bei GoTo und GoSAP auch vorher die Zeilennummer ausrechnen oder das Label ausrechnen. Ja. Es gibt dann noch eine zweite Geschichte, die ich bei GoSAP vor allen Dingen reingenommen habe, aber da habe ich eine extra Folie für. Gut, das ist die EBMF, also erweiterte Backup-Sauer-Form, für einen Stand April 2011 mittlerweile. Deswegen heißt es jetzt auch drin gelassen, mittlerweile sollte es um den CLT gehen, weil ich dann noch fleißig erweitert habe nach dem CLT. So sieht es dann aus, wenn man das Informatiker-like mal als EBMF hinschreibt. Hat jemand sowas schon mal gesehen? So ein EBMF oder so eine Backus-Nauer-Form? Ne, also man hangelt sich von oben nach unten. Man muss vorstellen, eine Programmzeile besteht aus einer Nummer. Da merkt man schon, da gab es noch Nummerierung als April. Und einem Statement. Und ein Statement kann das sein. Und bei einem W kommt noch eine Expression. Und beim GoSAP und GoTo auch eine Expression. Das ist jetzt genau die Frage. Und eine Expression kann natürlich ein Term sein und ein Term könnte jetzt was Konstantes sein oder eine Rechenoperation. So hangelt man sich in diese. Aber das war jetzt nur mal so, dass man das dann auch verkomplizieren kann, so ein Interpreter. Oder die Beschreibung eines Interpreters. Was mein Basic-Interpreter nicht kann oder wo es Einschränkungen gibt, es gibt nur 26 Variablen, die können auch nur Integer sein. Integer muss man aber aufpassen. Hier ist ein Integer 16-Bit, auf dem wäre ein Integer zum Beispiel 32-Bit und wenn man einen 64-Bit-Rechner hat, dann ist ein Integer 64-Bit, also ein Zahlenformat, eine Zahlengröße. Variablennamen dürfen nur Buchstaben sein und einzelne Buchstaben nur sein. Das Ur-BASIC konnte auch nichts anderes. Ja. Und es gibt kein Semikolon für Befehlsabtrennung, wie es dann spätere Basic-Dialekte konnten. Also man muss einen Basic-Befehl pro Zeile schreiben. Ja, und bei so einer Plattform hat man dann eben halt gewisse Restriktionen für interne Caches und Stacks, die man da so ein bisschen braucht, wenn man interpretiert. Früher war die Liste länger gewesen, jetzt ist es das bei den Features. Und ich glaube, beim CLT war die Liste zwei Seiten lang, diese und die andere nur eine Seite, jetzt ist es so umgekehrt. Gut, Funktionsweise von diesem Basic-Interpreter. Im Prinzip ist es dieses klassische Konzept, was ich vorhin versucht habe, theoretisch zu erklären. Es gibt also einen Parser, Tokenizer, der überliest die Whitespaces, also so Tab, Leerzeichen und dieses ganze Gedönse, was man nicht braucht beim Interpretieren. Und macht dann im Prinzip die lexikalische Analyse. Also er guckt, da steht ein Print, dann ist es also das Token Print. Oder da steht ein If und so eine Geschichte. Man macht dann einen Token draus, also im Prinzip ist es dann eine Zahl, die intern irgendwo weiterverarbeitet wird. So, und der zweite Teil dieses Basic-Interpreters ist dann der eigentliche Interpreter an sich, der aus diesen Token, also die der Parser dort generiert, Sätze zusammensetzt, also die syntaktische Analyse macht und die semantische Analyse macht. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Das ist so eine Zweiteilung bei mir der Parser und der eigentliche Interpreter. Der Interpreter führt dann im Prinzip dann die Geschichten auch aus. Ja?
Steht da unten was?
Ja, also man muss nicht beim Interpretieren gucken, die ganze Zeile, also bei einer Print-Anweisung zum Beispiel, Print Variable A, Komma oder A, Komma, String, Komma und noch 20 Anweisungen, das geht. Und jetzt muss man natürlich nicht warten, bis die ganze Zeile fertig ist, bevor man die Zeile ausgibt, sondern man kann natürlich jetzt sagen, Print, aha, ich muss jetzt alles, was jetzt da kommt, ausgeben. Dann gebe ich zuerst die Variable aus, interpretiere weiter, gebe den String aus und so weiter. Das meine ich damit. Also wenn irgendwas Sinnvolles schon mal erkannt ist, dann wird das auch sofort ausgeführt und dann erst weitergemacht. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Man muss nicht mal die ganze Programmzeile interpretieren, sondern man kann das schon häppchenweise machen, wo es Sinn gibt. Na? So ungefähr läuft das. So, bei dem Tokenizer, also der diesen Quelltext generiert, gibt es in diesem Interpreter zwei Versionen. Eine in Anführungsstrichen Standardversion, also ein Standardparser. Da muss man sich intern vorstellen, da gibt es ein riesengroßes Array im Quelltext, wo alle Schlüsselwörter stehen und dahinter steht die Tokennummer. So, nun kann man sich natürlich vorstellen, und das war auch die Ursprungsversion gewesen, die ich dann weitergeführt habe. Und irgendwann wird das dann nämlich langsam, wenn der Befehl, den man gerade sucht, ganz unten steht, dann liest er die ganzen Zeilen davor erstmal und dann, ach, jetzt habe ich es. Und wenn man das dann noch 20 Mal hintereinander macht, weil man in der Schleife ist und immer wieder das letzte Wort da unten sucht, dann ist es wahnsinnig langsam. Hat den großen Vorteil, dass es transparent ist. Man hat diese Tabelle und sieht auch diese Codewörter, diese Schlüsselwörter. Aber eben halt langsam war. So, und deswegen, der René Wellhoff, der hat eine Weile lang mitentwickelt mit mir. Ich habe ihn noch nie persönlich gesehen, aber unter uns gab es mal einen regen Mailverkehr. Der hat einen Fast-Parser geschrieben. Den muss man sich so vorstellen, die Schlüsselwörter sind zeichenweise in einem Baum abgelegt. Und jetzt wird nicht mehr wortweise dort gesucht, sondern es wird buchstabenweise gelesen aus dem Quelltext und dann wird in diesem Baum weiter verzweigt. Also dieser Baum ist so aufgebaut, dass man richtig schön so eine Linie runtergehen kann, bis man dann irgendwo auf so ein Blatt stößt, also an so einem Ende von so einem Baum, nennt man es Baumzweig, wenn man es deutsch sagen möchte. Und dann ist das Token gefunden, oder? Nicht, dann ist es jedenfalls nicht gefunden. Ne? Und das geht natürlich statistisch gesehen viel, viel schneller. Ja? Weil er muss nicht diese 300 Keyword-Liste bis nach unten durchparsen, sondern die maximalste Länge ist das längste Keyword. Ja? Also er hat das zum Beispiel auch schon so geschrieben, dass man mit dem ersten Buchstaben schon in den Baum reinspringt, alphabetisch. Also er fängt am Anfang nicht mit A, B, C, D, sondern er sieht, aha, das ist das G, das ist also die siebte Stelle in dem einem Array in der obersten Ebene. Springt da sofort rein. Ja, und dann hangelt er sich runter. Also die längste Zugriffszeit für ein Keyword ist die maximale Länge des längsten Keywords. Oder die Länge des maximalsten. Wahnsinnig schnell. Ein paar Tests von mir haben ergeben, dass es 2 bis 3 Mal, teilweise sogar 5 Mal schneller ist als mit dieser Standardversion. Großer Nachteil ist natürlich, diesen Baum kann man nicht per Hand schreiben. Und da hat er dann nämlich ein Tool geschrieben, mit dem dieser Baum dann generiert wird. Und wenn man dann da reinguckt in diesen Baum oder das Ergebnis sich anguckt, kann man nicht lesen. Das sind irgendwelche Hexzahlen und ich habe den Algorithmus auch noch nicht so richtig verstanden, den er da implementiert. Also verstanden theoretisch habe ich ihn schon, aber den Quelltext, den er daraus gemacht hat, habe ich noch nicht verstanden. So richtig 100%ig. Aber es ist wahnsinnig schnell. Ja, ist so ein Vollblut-Hacker. Der.
Das ist 5-mal schneller.
Als 2 bis 5 Mal schneller. Es kommt natürlich auch an auf das Basic-Programm. Wenn da viele Schleifen drin sind, dann ist das bis zu 5-fach schneller, sage ich mal.
Das sind nicht nur die Basis, sondern
Der Parser ist das langsamste Ding an so einem Basic-Interpreter. Er muss ja wirklich Wort für Wort, er muss diese Token suchen, diese Keywörter suchen. Und das ist das wahnsinnig langsamste. Diese Umsetzung, dann dieses daraus dann den Satz machen und dann die Ausführung, das geht rasend schnell. Ja. Dieser Parser ist das langsamste Ding in diesem Einzelnen. Okay, Fragen dazu? Ja. Ja, ich mal versucht, dann, also das erste war der Parser gewesen, wir haben jetzt also Keywörter erkannt. Und jetzt habe ich mal versucht, mit einem wilden Bild ein Stückchen Quelltext aus diesem Basic-Interpreter mal, habe ich mal ausgenommen und das Äquivalent dazu, wie das im Basic aussieht und was der programmtechnisch passiert dabei. C kennt jeder. C kann jeder programmieren. Du auch, Ralf? Ja. Mein Mädel sagt immer noch, er kann sich bei mir zu Hause nicht telefonieren. Ich habe aber mein Handy dazu gemacht. Oh. Gut, also man muss sich vorstellen, also so sieht es dann im Prinzip in dem Interpreter aus. Es wird sich tokenweise vorgehangelt. Also er hat jetzt erkannt, da ist eine neue Zeilennummer, dann weiß er, aha, ist ein Statement, hat eine Mauerform, hatte ich ja vorhin kurz mal angedeutet. Beziehungsweise neuerdings braucht er auch keine Programmnummer darunter stehen, dann erkennt er das Carriage Return der Vorzeile. Aha, jetzt fängt eine neue Zeile an. Okay, dann erkennt er das Wort DIM. Ah, das ist ein Keyword für mich, also ein Token. Er akzeptiert das im Quelltext, im C-Quelltext oder im C-Programm und weiß jetzt, okay, nach einem DIM muss ein Variablenname kommen. Das ist jetzt schon die semantische und die syntaktische und die semantische Analyse. Also er hat jetzt einen Token erkannt, lexikalisch hat er erkannt, DIM. Und jetzt weiß er, jetzt wird schon eingeschränkt, nach einem DIM kann eben halt nur noch ein Variablenamen, ein Expression oder was auch immer kommen. In dem Fall ist es ein Variablenamen nach DIM, also die Feldbezeichnung, die nicht dynamisch ist, also die kann man nicht ausrechnen. Und okay, er weiß einen Variablenamen, er guckt nach, was ist für ein Variablenamen, das wäre jetzt der erste Variablenamen. Ah, das ist die erste Stelle im Alphabet, intern. Akzeptiert es, dann sieht er, und dann sagt er, okay, es muss eine linke Klammer kommen, diese dort, das ist vom Syntax so vorgeschrieben, und innerhalb der Klammer wird die Dimension des Arrays definiert werden. Da macht er im Prinzip eine Expression, also analysiert die Expression, die einmal eine Zahl sein könnte, oder was anderes, ein Rechenausdruck, und dann schlägt er in irgendeine andere Funktion. Und bei der kann es dann ganz wild werden, die kann sich regelmäßig ganz, ganz viel mal aufrufen. Ja, also irgendwann verliert man dann auch den Überblick, aber muss man nicht, wenn das vernünftig alles vom Grundaufbau gemacht ist, dann ist es schick. Und muss man sich dann auch keinen Kopf mehr machen. Ja, und dann, wenn er das dann so, rechte Klammer kommt dann noch irgendwo da unten und Carriage Return und dazwischen, wenn er die Dimension des Feldes ausgerechnet hat, dann wird zur Laufzeit ist der Speicher zum Beispiel bei dem DIM-Befehl. Also DIM, weiß überhaupt jeder, was der DIM-Befehl macht? Der DIM-Befehl im Basic. Ein Array wird definiert, genau. Gut, wird der Speicher sich geholt und reserviert. Okay. Also so ungefähr sieht das überall in dem Quelltext aus. Da werden ganz, ganz, ganz viele Funktionen und Prozeduren und komische Stack-Variablen da. Und das ist im Prinzip jetzt diese Syntaxbeschreibung und die semantische Beschreibung, die in diesen einzelnen Prozeduren drinsteht. Also das ist jetzt das Print-Statement, da gibt es dann auch für Print-Statement, für Gosub-Statement und was weiß ich, gibt es immer so eine Prozedur und die sind alle ähnlich aufgebaut. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und wenn man sich an so eine Geschichte da hält, dann kann man auch sehr, sehr leicht auch noch seinen eigenen Basic-Befehl implementieren und denke ich auch ist überschaubar. Gosub. Jetzt kommen ein paar Spezialitäten, die ich damit so reingenommen habe. Also wir haben vorhin schon gesagt, die Sprungadresse des Gosub und des Gosub-Befehls kann variabel sein, muss keine Konstante sein. Ich habe noch eine zweite Geschichte reingebaut. Das Unterprogramm kann auch ein externer Quelltext sein. Normalerweise ist es ja beim Basic so, man gibt eine Zeilennummer an und diese Zeilennummer muss aber auch in dem gleichen Quelltext sein, also in der gleichen Quelltextdatei. Das hat mich hat es nicht genervt, aber ein Kumpel von mir, der ein CT-Bot-Projekt von Heise mitmacht, die auch den Basic-Interpreter in ihrem Repository drin haben, seit neuestem, hat das genervt, dass er mal so lange Programme schreiben musste. Und dann hat er mich immer gefragt, na, können wir da nicht ganz kleine Programme machen und die Unterprogramme so Und dann habe ich dann diese Geschichte implementiert, dass man bei GoSAP auch ein neues Programm angeben kann. Das dann angesprungen wird, das muss natürlich zwangsweise mit Return enden und dann geht es im aufrufenden Programm weiter. Das kann man auch bis zu gewissen Grenzen auch noch schachteln. Da gibt es ein paar Config-Variablen, bevor man übersetzt, mit denen man dann die Schachtungstiefe angeben kann. Ja, das ist eine so eine Geschichte. Einbinden in eine Applikation. Diese Applikation, diese Rahmenapplikation oder ja, hat ja auch gewisse Funktionen und Variablen. Ne? Also was weiß ich, Bildschirmausgabe, irgendwelche Variablen, wo der Cursor steht und sowas. Und ich habe eine Schicht geschrieben oder Basic-Befehle implementiert, mit dem man diese Funktionen aufrufen kann aus dieser Applikation heraus, in der der Basic-Interpreter läuft. In dem Beispiel zum Beispiel die Befehle, um dieses lustige LCD-Display löschen zu können, eine Linie zu zeichnen, einen Punkt zu zeichnen, einen String auszugeben. Könnte ich jetzt natürlich für jeden dieser Befehle, könnte ich jetzt natürlich eigene Basic-Befehle kreieren. Aber wozu? Warum muss ich das normal schreiben, was in dieser aufrufenden Applikation ja so und so schon drin ist? Deswegen sagt man, okay, ich rufe diese Funktion einfach auf mit dem Call-Befehl. Und vpeak und vpoke ist ähnliches. Damit kann ich Variablen, die in der übergeordneten Applikation deklariert sind, setzen und auslesen. Also peak ist, glaube ich, lesen und poke, genau, ist setzen. Und damit kann ich halt so eine Geschichte schreiben und macht sich das Leben nicht extra schwer. Dann gibt es natürlich, weil ich das ja für so eine Plattform geschrieben habe, auch ein paar hardware-spezifische Geschichten, die auch nur auf dieser Hardware laufen, aber die man bei der Konfiguration ausblenden kann, zur Portausgabe, also hier irgendwelche LEDs anschalten, analog Digitalbänder einlesen oder hier einen Taster anschalten, um das einzulesen, auszugeben. Gibt es einige Befehle? Ups, wo bin ich jetzt? Bin ich ganz woanders. War da nicht jetzt hin verstanden? Ja, also wo man Mikrocontroller-spezifische Dinge machen kann. Also Ports einlesen, Ports setzen. Diese AVRs haben auch einen EEPROM-Bereich, diesen auszulesen und zu schreiben oder eben den Analog-Digital-Wandler auszulesen. So eine Geschichten sind implementiert. Und jetzt kommt eine Geschichte, die keiner versteht, glaube ich. Das Medium, wo das Quelltextprogramm drauf ist, ist in dem Fall zum Beispiel eine SD-Karte. In dem Fall hier ist es ein Dataflash, der da links oben oder rechts oben. Also fast vollkommen anderes. Wenn ich diesen Basic-Interpreter auf diesem Rechner starte unter Linux, dann ist es die Festplatte. So. Und jetzt braucht man irgendwo, wenn man den Anspruch hat, plattformunabhängig zu sein, eine Geschichte in der Zwischenschicht, wo ich auf der einen Seite das Plattformunabhängige habe und die Zwischenschicht dann das regelt, wo dieses Quelltextmedium ist und wie es eingelesen wird. Und das ist damit gemeint. Und nach reiflichen Überlegungen bin ich dann darauf gekommen, okay, das sind nur diese sechs Dinge im Tokenizer, im Parser, die jetzt in diesem Kasten da drin sind, sieben sind es, die man unabhängig schreiben muss und wo man dann auf der rechten Seite, je nachdem, ob es eine Festplatte ist, ob es ein Dataflash ist, ob es eine SD-Karte ist oder sonst was ist, das muss man spezifisch hinschreiben, mehr nicht. Und das findet man im Tokenizer. Ja, und das muss man eben halt hardware-spezifisch definieren und dann funktioniert es. Dann kann man mit der gleichen Codebasis im Prinzip von der Festplatte lesen, von der SD-Karte lesen, vom Dataflash lesen oder hier bei dem hier so ein Testboard direkt aus dem SRAM vom Mikrocontroller. Ungefähr verstanden, was ich damit meine? Ja? Okay. Und da ich ja gesagt habe, kleine Applikationen einbinden, so sieht das dann aus. Diese Vierzeiler, diese Fünfzeiler braucht man nur irgendwo einbinden und kann zwischen hier, also in dieser Zeile wird im Prinzip Basic Run, wird eine Zeile ausgeführt und zwischen den Zeilen könnte man jetzt auch noch was anderes ausführen von der übergeordneten Applikation. Also da könnte jetzt eine Befehlsfolge von der übergeordneten Applikation runter. Und hier unten ist er dann, wenn er dann aufs End gekommen ist, im Basic-Programm ist dann Schluss. Also relativ einfach einbindbar. Ja, hier mal ein Bild von der Hardware, wo ich weiß, dass es drauf läuft. Kennt ihr jemanden aus mit so einem komischen Mikrocontroller an Bord, bevor ich jetzt mit Begriffen hier rumwerfe? Also das ist das hier, was ich gerade hochgezeigt habe. Das nennt sich Isarape. Komischer Name. Isarape-Projekt, blockmaster.org.de ist die Heimatadresse dieses Boards. Das ist ein Mega 644 mit einem Dataflash drauf und Ethernet-Schnittstelle nebenbei gesagt auch noch. Das ist das hier, dieses Arduino-Board, was ich heute auch hier angeschlossen habe. Das ist mein allererstes Testboard und hier ist mal dieser CT-Bot vom Heise Verlag oder vom Community-Projekt bei Bild da. Die haben auch diesen Basic Interpreter jetzt neuerdings mit drin. Aber auch nur durch Zufall, weil ein Arbeitskollege von mir dort mitmacht und hat mitgekriegt, was ich da habe. Und er hat gesagt, das wäre genau das Richtige, um nicht immer genau dieses Gleiche, ne? Programm schreiben, übersetzen, flashen, ausprobieren, ärgern und wieder von vorne anfangen. Wäre cooler, wenn man Basic-Programme dafür schreiben kann, die man leicht editieren kann.
Das heißt, es ist ein aktiver
Ressourcenprogramm. Ja. Wobei bei der CT-Bot-Community ist nicht so ganz ersichtlich, also es ist im Repository drin, im offiziellen, aber man weiß nicht, wer das natürlich alles benutzt, diese Option. Ja, kann man ja auch anschalten. Ja. Ich weiß noch von 3-4 Leuten, dass sie das planen, auch einzusetzen, beziehungsweise auch es schon teilweise machen. Also einer hat zum Beispiel sich gemeldet, der will seinem Sohn Computer nahe bringen und will das anhand von einer Eisenbahnsteuerung machen. Der hat einen Mega 256. Und hat darauf den Basic-Interpreter laufen und lässt seinen Sohn dann die Basic-Programme schreiben, damit die Eisenbahn da richtig gehen fährt. Nur hier noch so eine Geschichte. Wenn man auf so einer Hardware-Plattform dann die Basic-Programme schreibt, muss man die Basic-Programme ja auf die SD-Karte kriegen oder hier in den Dataflash. Und irgendwann hat es mich dann genervt, da eine serielle Schnittstelle anzuschalten, um das mal rüber zu übertragen oder die SD-Karte auszuziehen und dann reinzustecken. Da habe ich noch einen Editor geschrieben, der auch auf solchen Plattformen läuft, also der auch äußerst ressourcenschonend ist. Großer Nachteil dieses Editors ist, ich benutze VT100-Kommandos zum Positionieren des Cursors oder zum Löschen des Bildschirms oder zum Hochscrollen oder Runterscrollen. So ungefähr sieht es dann aus. Ja, ich habe natürlich N-Curses genommen, weil N-Curses auf so einem Mikrocontroller und dieser Frank Meyer, der ist übrigens bekannt in der Community, Icefair und Fly4Elf, wer das mal gehört hat, das ist der Projektmanager dieser beiden Projekte, oder war es zumindest mal, hat er mir geschrieben, in seiner Studienzeit war das da verbrochen und hat sie mir zur Verfügung gestellt, ein bisschen angepasst für Mikrocontroller und dann daraus habe ich dann so einen Editor gebaut, der jetzt nicht auf diesem Board läuft, aber wenn ich jetzt das hier anstecke, dann würde er dort drauf laufen. So. Eigentlich ist die Zeit rum. Will noch jemand was sehen? Also ich probiere es nicht auf dem Board aus, was jetzt auf dem Foto, sondern ich nehme jetzt doch bei meinem Arduino, weil die Steckdose da drin, hier bräuchte ich noch ein bisschen Strom für. Da komme ich mit meinem Netzteil nicht rein. Fragen bis hierher? So. Also hier bewege ich mich gerade auf meinem Linux-Rechner. Und ich habe jetzt natürlich den Basic-Interpreter schon vorkompiliert, aber wir können es gerne nochmal kompilieren oder sollten nochmal kompilieren, wenn die Blödsinn. Ihr glaubt mir, dass es funktioniert. Und Vielleicht zuerst das Basic-Programm. Zum Beispiel eins ohne Zeilennummern. Das ist ein ganz kompliziertes. Das generiert, wie fängt es an? Es generiert einen zufälligen String, da fängt es an, schreibt den in eine Array-Variable und dann läuft ein Bubble-Sort drüber und sortiert dieses Array. Und wenn ich es jetzt laufen lasse, sieht man ja zu viel, oder dass er ein bisschen rumrechnet. Und das ist dann das Ergebnis davon. Mit dem Standard-Parser, den ich da vorhin erzählt habe, wo das jetzt 3 bis 4 Mal, weil hier sehr, sehr viele Schleifen durchläuft, sind 3 bis 4 Mal langsamer. Ja. Noch vielleicht ein anderes lustiges Basic-Programm, was aber nur unter einer größer 16-Bit-Plattform läuft. T auf keine Ahnung, wie viel schnell. Früher haben sich die Leute vor langer Weile auch mal darüber den Kopf gemacht, ich Pi mit Basic berechne. Und das habe ich dann irgendwo mal im Internet gefunden und angepasst. Also das könnte man auch machen. Dieses Programm würde jetzt aber zum Beispiel nicht darauf laufen, weil hier das Grundvoraussetzung, dass es 32-Bit-Integer sind. Ja. So, und jetzt das.
Bitte mal schnell.
Ja, der Algorithmus ist so, dass er zum Schluss schneller wird. Aber die Schleifen weiten werden immer kleiner. So, und jetzt bewegen wir uns hier. Ich drücke jetzt hier auch nochmal den Knopf, damit man mir glaubt, dass ich da bin. Das war jetzt der Reset-Knopf. Wann habe ich es kompiliert? Gestern? Schon etwas länger, ja, also egal. Das ist ein Arduino-Board mit einem Zusatzboard, SD-Karte und ich glaube noch ein ATC ist drauf auf dem Zusatzboard. Also im Prinzip ein Arduino-Board mit einem, das gleiche, was ihr im Faust-Workshop genommen habt vorhin. Also es ist das gleiche Board.
Ja. Hm? Nano-Board.
Ach, das war ein Nano gewesen? Ich habe mir ja doch einkaufen können. Das ist noch ein Demo live. Naja, egal. Ja. Okay, ich hätte ja doch noch einkaufen gehen können bei dem. Nano-Board wäre natürlich cool. Ja. Gut, aber auf jeden Fall ist ja jetzt egal. Hier befinden sich die Basic-Programme auf der SD-Karte. Es gibt natürlich eine einbettende Applikation, das ist jetzt, sage ich mal, diese Shell, die es da gibt, und da gibt es auch ein paar Kommandos. D zum Beispiel für dir ist jetzt der Inhalt der SD-Karte. Und dann gibt es noch, dann kann man sich das, glaube ich, auf das Basic-Programm angucken. Ich nehme mal das da unten. DS 1307. So, auf dem Board hätte ich jetzt meinen Editor dafür. Ja, also. L war jetzt auch so in einer übergeordneten Applikation und sowas. Und dann kann man natürlich das Programm auch ausführen. Ich muss es dummerweise groß schreiben. Muss ich irgendwann mal ändern. Und dann liest er jetzt zum Beispiel mit dem Call-Befehl. Was mit dem Call-Befehl? Genau, warum stehen sie noch? Da. Die Systemzeit aus von diesem RTC, die da hier mit drauf ist, der das Batterie geprüft hat. Ja. Oder jetzt das gleiche Programm, was ich jetzt unter Linux ausgeführt hatte, gibt es natürlich hier auch. Ich kann es ja nochmal kurz anzeigen. Dachte ich zumindest. Bubble ist was anderes. Da mache ich es jetzt hier nicht mit drauf. Achso, ja genau, das habe ich mir gedacht. Mehr denn nur Bubble? Bubble gibt es hier natürlich auch. höchstens. Ja, man muss immer natürlich auch richtig schreiben. Generiert auch ein Array mit zufälligen Zahlen. Zur Verdeutlichung habe ich jetzt äquivalent Balken dazu gemacht. Und dann macht er wieder im Prinzip ein Bubble Sort und gibt das geordnete Feld aus und dazu das Äquivalent als Balken. Und ja, das kannst du ja gleich wieder. Hier ist es natürlich extrem langsamer. Ja, bei 20 MHz nur und das ist, glaube ich, 1 GHz. Dauert etwas länger, aber er macht das jetzt natürlich dann doch wieder äquivalent. Das ist genau der gleiche Basic-Quelltext. Gut. Will noch jemand was sehen auf den beiden Boards? Zur Verdeutlichung. Sollte es eigentlich reichen, denke ich mal. Ja, stopp. Einen habe ich noch. Deswegen habe ich auch extra mich als letzten Vortrag, weil ich jetzt schon 5 Minuten drüber bin. Ich habe hier noch eine Linkliste drin. Also diesen Vortrag findet man auch schon im Blit-Programm, den habe ich gestern schon hochgeladen. Die Vortragsfolien kann man sich runterladen. Wenn man sich so ein bisschen interessiert, habe ich mal hier so eine Linkliste, beziehungsweise dieses eine Buch, was ich sehr interessant finde. Da werden auch andere Visionäre der Programmierung interviewt, also hauptsächlich Leute, die Sprachen entwickelt haben. Super Buch, finde ich. Also sehr kurzweilig, kann man viel drüber lernen, auch über Projektmanagement und so Geschichten.
Hast du ein Buch?
Ich habe das Buch, ja. Zu Hause. Ansonsten so eine Linkliste, die vielleicht interessant ist. So, und ich glaube, das war's jetzt. Genau. Dankeschön. Fragen? Welche Befehle?
Exactly Smiles.
Nee.
Also die Sender-Befehle.
Ach so, ja, wenn man einen Compiler schreibt, wie macht man es beim... Tschüss. Ja. Nee, beim Interpreter überhaupt nicht. Bei der Printanweisung. Wenn der jetzt einen Print erkennt und dann kommt ein Variablename oder ein String, sage ich mal, dann wird der String noch extrahiert und dann gibt es ein Printf. In C. Also in diesem Print-Statement, in dieser Funktion Print-Statement, die da rangesprungen wird, wenn man Print erkennt als Token, steht dann irgendwann Print-F und das, was ich ja gerade jetzt erkannt habe.
Ist das ein Compiler für C drauf? Also ist das ja schon kompiliert?
Ja, mehr.
Das ist das C-Programm und das macht das dann
ein. Genau, genau.
Wenn du die Sprache, die du benutzt, dann kannst du dann als Sender stellen, musst du halt den Befehl nachbilden, der
auch genau.
Ja, und da zähle ich ja Maschinen da erst
schon. Nee, eigentlich nicht. Und ich weiß gar nicht, Compiler-Bauer, schreiben die dann wirklich noch Assembler, kicken die sich dann den Maschinencode an und schreiben das Zeug dann in Assembler?
Das ist ja irgendwie, man muss ja den Maschinencode erzeugen.
Ja.
Das ist ja den Assembler.
Hast du im Prinzip ja auch wieder eine Tabelle, ja?
Wenn ich jetzt einen Assembler-Code, der dann assembliert wird. Nein. In den Maschinencode.
Gut, ja, noch eine Frage?
Deswegen war ich die Schnittstelle jetzt hier, das habe ich ganz gemerkt.
Und ich glaube nicht, dass ich den Port-Maschinen gesehen habe.
Gut, Dankeschön.
Bitteschön. Zum Rumspielen? Also, oder gibt man da zu viel Geld? Also, richtig viel kaputt machen kann man da nicht.
Also, Rund Arduino Board kostet, sagen wir mal, 25 bis 30 Euro. Und da kann man schon ganz viel machen. Also, Arduino ist ja so die Plattform, wo man mal mit wenigen Mikrocontrollern nicht viel Ahnung hat, habe ich gelernt. Also, Arduino ist ja so ein italienisches Projekt oder von einer italienischen Firma, die sowas gemacht haben für Künstler, die mit sowas Künstlerobjekte genügen wollen. Da gibt es auch eine Entwicklungsumgebung, wo man das so C++ verwaltet. Das ist ganz cool, da kriegt man irgendwas zusammen. Aber man kann es auch vernünftig programmieren mit C im Teil.
Ja,
und so ein Grundboard, das ist das hier unten, das sieht man auf den italienischen Schuh, so 25 Euro. Und dann dieses Zusatzboard, das ist schon fast 30 Euro, weil
Das kann man sich jetzt auch vorstellen, dass hier oben diese ganzen Ports, da könnte man jetzt irgendwelche Elemente anschließen, die.
Es gibt ganz, ganz viele. Also das ist das Grundmod. Das ist eigentlich, das ist jetzt so ein Arduino D, keine Ahnung, so, und die sind so aufgebaut, dass die erweiterbar sind. Erweiterbar mit sogenannten Childs. Und das ist eben halt so ein Child. Also die sind genormt und es gibt ganz, ganz viele Childs mit der gleichen Schnittstelle. Und es gibt sogar Ausführungen, wo das die Pins dann hier weitergehen, man kann die dann sogar stapeln.
Okay,
man kann auch Relais ansteuern, Relaiskarte gibt das oder was weiß ich. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Schnell. Also Arduino.cc, glaube ich, ist die Webseite von dem Projekt.
Und wenn man jetzt hier sowas hier.
Wenn man jetzt hier sowas hat, das ist jedenfalls noch netzwerkfähig.
Ja.
Dafür habe ich mal, also das haben wir selber gebaut, 50 Euro ausgegeben. Da muss ich dann halt mal selber zusammenbilden. Die teuersten Komponenten sind der Schaltkreis, das ist der Treiber fürs Internet, die Buchse da und so unterwegs verständlich.
Oder, wenn man der Meinung ist, sowas ganz alleine bauen zu wollen,
gibt es natürlich auch als Einzelteile und dann macht man sowas. Und der Materialpreis davon ist unter 10 Euro, würde ich jetzt
schätzen. Ja, nur dass man das auf der anderen Seite hinkriegen muss.
Ne? So ruhig der andere viel Geld hat. Ja.
Zeig das.
Ja, nee, ich brauche zum Beispiel zurzeit eine Nixi-Uhr. Was soll eine Nixi-Uhr sein? Mhm. Also Ziffernröhren.
Ziffernröhren?
Ja, das ist so eine Röhre, ist ja klar. Und es gab früher, vor Jahren, so eine Röhren, wo jede Kathode so eine einzelne Zahl war und man musste die dann einzeln ansteuern.
Okay.
Ja, so, und so eine Röhren habe ich mir jetzt letztens mal besorgt. Und muss man ja vorstellen, eine Uhr hat 6 Stellen, wenn man die Sekunde mit anzeigen will. Pro Röhre sind das 10 Zahlen, die man ansteuern muss. Und ja, jetzt kannst du auch so eine Hybridik da kommen. Der Hügelöscher seit seinem Wochenende. Ja, gut. Ja, mir macht sowas Spaß.
Nee, klar, deswegen, sonst hat man da
auch
nicht
viel Bezug zu. Ich habe nicht immer Ruhe dafür, aber wenn ich da mal sowas entspannt wahnsinnig gewesen. Sowas wie gleich festgestellt. Kann ja zu entspannt sein. Also, dass der nicht ein bisschen wild ist. Und bei der Uhr sind das ja immer gleiche Verbindungen, die man machen muss. Und das ist spannend, wahnsinnig. Ich habe letztens festgestellt, also ich habe, weil ich auch beim Dritten ein bisschen mit umorganisiere, braucht man auch kurz mal eine Ruhephase, weil man auch kurz mal Stress ist. Da habe ich wirklich vorgestern hingesetzt und 60 Drähte gelöst. Und das war aber von einer Stelle zur anderen. Da muss man gar nicht viel überlegen. Einfach nur so und kann dann nebenbei noch Fußball hören oder Musik hören, Bier trinken. Spannend, entspannt.
Ein Kumpel hat nämlich eine Idee, Mikrocontroller, also das Ziel war, dass man den Schlüssel spart. War jetzt erstmal so die Idee, man nimmt halt ein Handy, Motor an die Tür und man ruft dann halt zum Beispiel das Handy an. Also war jetzt erstmal, ist da nicht ausgereicht, weil ein Handy ist zu unsicher. Aber dass man sich sozusagen, wenn er mal zum Kumpel geht, Handy hat er mal bei, Schlüssel nicht, ruft er halt das Ding an und dann macht er, betätigt er den Motor und so ein Spaß.
Ja, kennst du diese Uhr von Texas Instruments? Das sind 4-3er Kronos.
Nein.
Das ist ganz geil. Die will ich mir demnächst besorgen. Die kann man selber programmieren. Und da ist auch so Funkübertragung drin. Da gibt es auch einen Dongle dafür, für Rechner und so. Und man kann die Firmware selber programmieren. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen, die man mit dieser Uhr machen kann. Unter anderem habe ich da ein YouTube-Video gesehen, da hat einer eine Zugangskontrolle für eine Tür gemacht. Mit dieser Uhr. Nur wenn diese Uhr kommt, dann geht die Tür auf. Zum Beispiel.
Oh, nicht schlecht.
Ja, oder man kann es ja in der Firmware sagen, okay, wenn das Signal kommt von den 10 Uhren, die
ja, Firmware
drauf hat, dann geht die Tür auf und nur dann. Ganz tolle Uhr.
Und die Uhr klebt man sich eben rum und dann vorbei.
Also der eine von uns hat so eine Uhr hier. Ja, genau, es ist ganz normal digital haben wir, aber die kann man frei programmieren.
Das Problem ist dann, wenn die Batterie von der Uhr irgendwas flöten geht, dann steht man von der Tür und denkt
ja. Ja, deswegen sollte man doch den Schlüssel unter der Fußmatte
machen. Ja, das ist aber auch schon eine Vorbereitung.
Ja.